NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntagabend beschäftigen uns die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Polen, die an den Übergängen im Nordosten schon heute begonnen haben. Wir sprechen über die Forderung von Grünen und Linken, die Maskenaffäre in einem Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten. Und wir schauen nach Sachsen und Brandenburg, wo die Einsatzkräfte 6 Tage nach Beginn der Waldbrände auf Regen hoffen. Ich bin Michael Latz. Schönen guten Abend. Lange Staus und entsprechende Wartezeiten. Das befürchten viele Menschen, die in der Grenzregion zwischen Deutschland und Polen leben. Denn ab morgen wollen die polnischen Behörden Fahrzeuge bei der Einreise kontrollieren. Stichprobenartig, so hat es die Regierung in Warschau angekündigt, sollen dann vollbesetzte Pkw angehalten sowie Kleinbusse und Busse. Als Reaktion auf die verstärkten deutschen Kontrollen, die es ja schon seit Mai gibt. Ursprünglich sollten die polnischen Kontrollen erst morgen beginnen. Tatsächlich aber wurden an den Übergängen in Mecklenburg-Vorpommern schon heute Fahrzeuge angehalten, wie Sven-Peter Martens berichtet.
Schon wenige Meter hinter der Grenzlinie in Lubiszyn bei Löcknitz steht der polnische Grenzschutz zusammen mit der Polizei und stoppt jedes Auto, was von Deutschland nach Polen fährt. Die Beamten blicken kurz in die Fahrzeuge und geben dann in den meisten Fällen das Zeichen zum Weiterfahren. Nur vereinzelt lassen sie sich Personalausweis oder Reisepass zeigen. Auch an den Grenzübergängen Ahlbeck, Garz, Pomeln und Roso in der Uckermark haben sich Kontrollteams gebildet. Die polnischen Polizisten und Grenzbeamten sollen eigentlich stichprobenartig vor allem Busse, Kleinbusse und Pkw mit vielen Insassen kontrollieren, heißt es von polnischer Seite. Polen reagiert damit auf Grenzkontrollen, die Deutschland bereits seit mehr als 1,5 Jahren durchführt.
Sven-Peter Martens über die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze, die in einigen Übergängen schon am Vormittag begonnen haben. Über die möglichen Folgen dieser verstärkten Kontrollen hat heute Mittag mein Kollege Dirk Leukroth mit Anna Cavazzini von den Grünen gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im EU-Parlament. Zunächst wollte er wissen, wie Cavazzini den polnischen Vorstoß bewertet.
Ich finde es natürlich traurig, weil gerade in den Bereichen, wo ich aktiv bin, in Sachsen, aber auch in Brandenburg, gibt es einen täglichen Pendlerverkehr und diese zusätzlichen Grenzkontrollen, die werden das Zusammenleben in diesen Grenzregionen weiter erschweren. Aber natürlich muss man das in einem Kontext sehen. Das ist ganz klar eine Reaktion auf die deutsche Politik, auf den Vorstoß von März, auch die Grenzkontrollen zu Polen weiter zu verschärfen.
Es ist aber nicht auch eine innenpolitische Reaktion, denn es gibt ja auf polnischer Seite sogar schon rechte Bürgerwehren, die seit Wochen schon an verschiedenen Grenzübergängen auf eigene Faust Autos kontrollieren, nach Migranten suchen und Grenzschutzbeamte einschüchtern. Auf der einen und auf der anderen Seite greift auch der politische Gegner, also die rechtskonservative PiS, das Grenzthema immer wieder auf, um antideutsche Ressentiments zu schüren, mit dem Schüren der Angst auch vor Migranten zu verbinden. Steht die Regierung von Tusk also auch im Innern mit dem Rücken zur Wand?
Ich habe es eher andersrum erlebt, also dass die Regierung Merz eigentlich seinem quasi Parteifamilienpartner Tusk im Wahlkampf einen Bärendienst erwiesen hat mit diesen Grenzkontrollen. Denn es ist so, dass durch die deutschen Grenzkontrollen auf polnischer Seite eher noch die Gegenreaktion verstärkt wurden und Kaczynski und die PiS das im Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf negativ gegen Tusk gewandt haben. Die haben auch gesagt, ja, du bist doch eigentlich so gut mit Merz und so dicke mit Merz und jetzt trotzdem hat Deutschland die Grenzkontrollen eingeführt. Also ich glaube, Merz hat Tusk da im Wahlkampf einen riesengroßen Bärendienst erwiesen und an sich, klar, sind die Zahlen, die der Grenzübertritte von Migrantinnen und Migranten, weil das ist ja das, was die Merz-Regierung auch am Ende im Sinn hat, eher von polnischer Seite Richtung deutscher Seite. Das heißt, diese Bürgerwehren auf polnischer Seite sind natürlich einfach politische Folklore, würde ich sagen.
Wozu könnte es denn führen, wenn nun auf beiden Seiten der Grenze schärfer kontrolliert wird? Könnte es sein, dass im schlimmsten Fall nun Asylbewerber hin und her geschickt werden, also dass Bundespolizei und auch die polnischen Grenzschützer gegeneinander arbeiten?
Genau, also man muss ganz klar nochmal feststellen, dass dauerhafte Grenzkontrollen nicht europarechtlich zulässig sind. Also die müssen bei der Kommission notifiziert werden. Es darf nur bei klaren Ausnahmefällen, also wenn wirklich die öffentliche Ordnung in Gefahr ist, längere Grenzkontrollen eingerichtet werden, auch höchstens maximal 2 Jahre. Und Geflüchtete dürfen gar nicht einfach so zurückgewiesen werden an den Grenzen. Das ist klar europarechtswidrig. Und ich finde es einfach nicht gut, dass die Regierung, der Kanzler, der jetzt gesagt hat, er will jetzt neuen europapolitischen Schwung reinbringen, er will, dass Deutschland wieder in Europa eine zentrale Rolle spielt, gleich als erste Amtshandlung quasi eine europarechtswidrige Grenzkontrollen einführt. Und natürlich sehen wir einen massiven Dominoeffekt jetzt mit Polen, die auch diese Grenzkontrollen eingeführt haben. Und Ja, für Geflüchtete ist es auch keine gute Nachricht in der Tat.
Solche Verzögerungen beim Grenzübertritt, die bremsen ja auch Transportunternehmen aus. Fürchten Sie auch negative Folgen für den gesamten EU-Wirtschaftsraum?
Also wir haben klar in den Corona-Zeiten, als diese Grenzkontrollen ja auch schon mal eingeführt wurden, gesehen, dass es riesengroße Staus gab. Damals hat die Kommission dann auf die Lösung gesetzt, dass man sogenannte Green Lanes, also für den Güterverkehr, die Lastwagen eigene, schnellere Grenzverfahren sozusagen einführt, um das ein bisschen zu umgehen. Aber trotzdem hindert es natürlich am Ende immer den Binnenmarkt. Es gibt Staus, es gibt auch bei dem Zugverkehr zum Beispiel Verspätungen. Das alles ist nicht gut für das Zusammenleben in Europa. Und ich finde gerade noch mal in den Grenzregionen zwischen Deutschland und Polen, wo jetzt in den letzten Jahren wirklich zarte Pflänzchen der Kooperation auch aufgebaut wurden. Auf der französischen Seite sind wir schon viel, viel näher zusammengewachsen. Ist das natürlich ein Riesenrückschlag.
Im Schengen-Raum gibt es ja eigentlich keine Schlagbäume und Grenzposten mehr. Aber mittlerweile, Sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet, häufen sich die Ausnahmen von der Regel. Also 12 Schengen-Staaten, Polen eingeschlossen, führen dann Kontrollen an den Grenzen durch. Droht das aus für die Reisefreiheit im Schengen-Raum?
Ja, man muss immer wieder sagen, dass die Reisefreiheit und die offenen Binnengrenzen, finde ich, wirklich eine der besten Errungenschaften der Europäischen Union sind, die wirklich allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt, wo wir das ganz normal täglich merken, dass wir in der Europäischen Union sind und nicht mehr irgendwie vor 40 Jahren vor geschlossenen Schlagbäumen stehen. Und natürlich gefährdet diese Politik die offenen Grenzen. Wir haben gerade 40 Jahre Schengener Abkommen gefeiert. Und genau in diesen Zeiten jetzt diese Rückschritte zu leben, das finde ich persönlich schon bitter, auch als Europaabgeordnete. Morgen fahren wir wieder nach Straßburg, auf der Europabrücke zwischen Kehl und Straßburg. Das ist ja sozusagen das Symbol der deutsch-französischen Verständigung. Herrscht jetzt einfach Stau, kilometerlanger Stau. Und stehen Polizeiwachen rum. Und ich finde das in diesen Zeiten einfach kein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir eigentlich eher als Europa zusammenhalten.
Sagt Anna Cavazzini von den Grünen. Sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im EU-Parlament. Inzwischen liegt er ungeschwärzt vor, der Bericht der Sonderermittlerin Margareta Suttow zur Affäre um die Beschaffung von Corona-Masken. Aber den Streit darüber hat dieser Bericht nicht entschärft. Im Gegenteil. Die Opposition im Bundestag verlangt nach wie vor Aufklärung, wie die teuren Verträge zur Maskenbeschaffung zustande gekommen sind und wie der damalige Bundesgesundheitsminister Spahn darin eingebunden war. Grüne und Linke fordern sogar einen Untersuchungsausschuss zum Thema. Darüber habe ich am Nachmittag mit dem Bundestagsabgeordneten Artis Gürpinar von der Linken gesprochen, der auch im Gesundheitsausschuss sitzt. Nun liegt der Bericht ja in einer ungeschwärzten Form vor. Warum braucht es da Ihrer Meinung nach noch eine weitere Aufarbeitung in einem Untersuchungsausschuss?
Ja, es gibt einen Punkt, und das ist, glaube ich, auch der einzige Punkt, den Spahn Frau Suttow vorgeworfen hat, dass er nicht gehört wurde. Und sowas könnte man im Untersuchungsausschuss sehr gut nachholen. Es ist ja so, dass Spahn immer wieder versucht, mit neuen Angriffen auf Frau Suttow, auf ihren Bericht, die Sache, die sie beschreibt und die Tatsachen, die sie darstellt, zu hinterfragen, ins Unglaubwürdige zu ziehen, als eine Parteistrategie der SPD damals für die Wahl darzustellen. Und um dem zu entgegnen, bräuchte es jetzt auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss, um deutlich zu machen, was damals wirklich passiert. Wo sind die Fehler? Was hat Spahn für Fehler gemacht? Sind die bewusst gemacht worden? Sind die tatsächlich einfache Fehler gewesen, die im Rahmen dieser Pandemie eben mit schnellen Handlungen, die notwendig waren, eben passiert sind? Ich glaube immer mehr Ersteres, und jeden Tag, für den sich Spahn nicht selbst für den Untersuchungsausschuss einsetzt, verfestigt sich mein Glaube, dass der Spahn tatsächlich in etwas verwickelt ist, von dem er so nicht einfach mehr rauskommt.
Dann hat sich der frühere Bundesgesundheitsminister am Wochenende ja selbst zu dieser Debatte geäußert, hat eingeräumt, ja, es wurden Fehler gemacht, hat sich aber auch verteidigt. Es sei getan worden, was notwendig war, und es würden nun bösartige Unterstellungen in Umlauf gebracht. Was erwarten Sie denn für eine Äußerung von Herrn Spahn?
Wenn wir die jetzt auch ungeschwärzten Texte von Frau Suttow lesen, dann sehen wir ja, dass dort Sachen vom Bundesministerium für Gesundheit geschwärzt wurden, die vor allem Kontakte von Spahn, auch Einwirkungen von Spahn in die Maskengeschäfte belegt haben. Sie wurden quasi geschwärzt, sind jetzt wieder draußen. Und all das deutet ja darauf hin, dass Spahn doch immer mehr gemacht hat, als er zugibt. Es ist so eine scheibchenweise Strategie, die er fährt, indem er immer wieder etwas Kleines zugibt und dann also was eh schon belegt ist, um eben ein bisschen was einzugestehen und gleichzeitig zu sagen, insgesamt hat er aber keine wirklichen bewusst gemachten Fehler vollzogen. Und ich glaube, das müssen wir aufgreifen im Untersuchungsausschuss. Deswegen erwarte ich von Herrn Spahn als Mindestes, und mittlerweile sehe ich schon fast als eine Flucht nach vorne, zu sagen, okay, wir lassen Sie uns einen Untersuchungsausschuss einrichten, der das Ganze untersucht. Wenn er wirklich reinen Gewissens ist, dann kann er sich dem auch stellen.
Nun ist so ein Untersuchungsausschuss ja ein sehr, sehr wichtiges Instrument im Parlamentsbetrieb. Allerdings haben wir auch oft schon sehen müssen, dass nach einer Aufarbeitung am Ende dann nicht unbedingt die erhoffte Klarheit da war, sondern alle Beteiligten die Erkenntnisse entsprechend ihres jeweiligen Standpunkts interpretiert haben.
Ja, zum einen geht es um 3,7 Milliarden Euro und zum anderen stimmt es zwar, natürlich wird im Untersuchungsausschuss auch wie in allen anderen Kommissionen und Ausschüssen im Endeffekt alles noch eine gewisse Interpretationsleistung sein, aber die besteht jetzt ja noch viel mehr. Wir sehen ja, jetzt haben wir den Bericht gehabt, erst geschwärzt, Herr Spahn hat versucht zu interpretieren, jetzt haben wir den ungeschwärzten Bericht, Herr Spahn hat wieder versucht, irgendetwas rein zu interpretieren, dass es alles ja gar nicht so gewesen ist. Deswegen ist das, diese Interpretierbarkeit des Ganzen, nimmt mit dem Untersuchungsausschuss zumindest ab.
Nun entscheidet der Bundestag am Donnerstag ja unter anderem auch darüber, ob die Maßnahmen während der Corona-Pandemie als solche in einer Enquete-Kommission aufgearbeitet werden sollen. Wäre das nicht auch ein Rahmen, um die Maskenbeschaffung zu untersuchen?
Ich halte das für sehr wichtig, die Pandemie und die Regeln, die es in der Pandemie gab, in der Enquete-Kommission aufzuarbeiten. Aber das ist tatsächlich ein anderes Prinzip. Ein Untersuchungsausschuss hat schon etwas, was man eher vergleichen kann, auch mit dem Gerichtsverfahren. Dort können eben Personen wie Jens Spahn eingeladen werden. Dort kann dieser konkrete Fall untersucht werden. Dort ist sozusagen wird geprüft, ob willentlich was falsch gelaufen ist. Bei der Enquete-Kommission wird eher geprüft, ob man für die zukünftigen Pandemien aus den bisherigen Fehlern und Vorgängen lernen kann. Das sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Ich halte die Enquete-Kommission für sehr wichtig und richtig, halte aber dort den Fall Spahn und Maskenbeschaffung für falsch aufgehoben.
Sagt Atis Gürpinar von der Linken, der auch Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags ist. Dass eine Reform nötig ist, das ist schon seit einiger Zeit klar. Deshalb beraten Expertinnen und Experten von Bund und Ländern morgen darüber, wie die Pflegeversicherung fit für die Zukunft gemacht werden könnte. Schon der frühere Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte darauf gedrungen, die Finanzierung der Versicherung zu überarbeiten. Denn immer mehr Pflegebedürftige und steigende Kosten in den Heimen belasten die Versicherten und auch die Kasse. Vor den morgigen Beratungen hat nun der Bundesrechnungshof das ganze Ausmaß der finanziellen Probleme deutlich gemacht. Zuerst hatte die Bild am Sonntag darüber berichtet. Einzelheiten von Markus Wolf.
Allein bis nächstes Jahr könnte die Finanzlücke bei der Pflegeversicherung auf 3,5 Milliarden Euro anwachsen. Davor warnt der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Bis 2029 könnte das Defizit dann sogar auf gut 12 Milliarden steigen. Laut den Rechnungsprüfern liegt das vor allem an der Deckelung des Eigenanteils bei Pflegeleistungen im Heim. Daneben wird aber auch die stark wachsende Zahl an Pflegebedürftigen in Deutschland genannt. Ende vergangenen Jahres waren hierzulande rund 5,6 Millionen Menschen auf fremde Hilfe angewiesen, etwa 400.000 mehr als noch ein Jahr davor. Der Rechnungshof fordert nun schnelle Reformen. Morgen tagt auf Initiative von Bundesgesundheitsministerin Wagner eine Bund-Länder-Runde, die die Grundlage dafür erarbeiten soll. Union und SPD setzen damit eine zentrale Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag um. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hofft mit Blick auf die Arbeitsgruppe auf eine faire Kostenverteilung. Vorstandsmitglied Piedl sagte, was nicht gehe, sei Ausgaben und Pflegeleistungen zusammenzustreichen. Gute Pflege müsse menschenwürdig funktionieren, sich am Bedarf orientieren und sie dürfe nicht in Armut führen. Laut Piel braucht es deshalb eine mutige Reform und nicht nur eine kurze finanzielle Atempause für die Pflegeversicherung. Sie sprach sich dafür aus, die Begrenzung der Eigenanteile in der stationären Pflege beizubehalten. Die beste Lösung, so Piel wörtlich, ist aber eine Pflegebürgervollversicherung, bei der alle Pflegekosten von der Versicherung getragen werden.
Allein heute waren mehr als 500 Helferinnen und Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Bundespolizei und Bundeswehr und Polizei in der Gorischheide auf der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg im Einsatz, um den Waldbrand dort unter Kontrolle zu bringen. Und immer wieder auffrischende Winde und auch wechselnde Winde machten den Einsatzkräften dabei zu schaffen. Mittlerweile hat das Feuer eine Fläche von 2100 Hektar in dem Landschaftsschutzgebiet erfasst. Die große Hoffnung ist nun, dass die neue Woche kühleres Wetter und vielleicht sogar Regen bringen könnte, wie Michael Langner berichtet.
Es ist Tag 6 im Kampf gegen die Flammen in der Gorischheide im Norden von Sachsen. Es ist ein Waldbrand von bisher unbekanntem Ausmaß. Fast 3/4 der gesamten Heidefläche sind schon abgebrannt. Bislang um die 2100 Hektar. Die Einsatzkräfte haben ihre Taktik angepasst, um die Flammen möglichst effektiv einzudämmen. Doch die Lage bleibt angespannt. Landrat Ralf Hensel warnt:
Wenn das jetzt in der Ausdehnung ist, wie es momentan geschätzt wird vom Forst, kann man ja davon ausgehen, wenn es jetzt auch noch 2 Tage weiter brennt, dass am Ende die komplette Gorischheide abgebrannt ist. Und das gab es in dem Ausmaß noch nie und das ist schon sehr bemerkenswert.
Es kommen immer mehr Einsatzkräfte hinzu und unterstützen die vielen Feuerwehr- und THW-Leute, die ja wirklich am Limit sind. Neben den vielen Helfern aus ganz Sachsen sind inzwischen auch Spezialkräfte aus Sachsen-Anhalt vor Ort, außerdem Polizeihubschrauber und Bundeswehrlöschpanzer. Weiterhin evakuiert sind die Ortschaften Heidehäuser und Jakobsthal-Bahnhof. Dort sind 20 Häuser, aus denen etwa 45 Bewohner raus mussten. Der Landrat hat heute angekündigt, dass diese Leute noch einmal in ihre Wohnung zurückkehren dürfen, mit Blick auch auf die neue Woche.
Und wir haben heute entschieden, dass das möglich gemacht werden soll. Also so ist die Lage, dass das also zulässig ist, dass man in Begleitung mit Polizei oder Feuerwehr dann durchaus mal einzeln ins Haus reingehen kann und holt sich dann einen Schlüssel oder ein Medikament oder irgendwas dringend, was man braucht, wieder raus. Wir wollen oder müssen aber noch mindestens bis heute Abend an der Evakuierung festhalten und die Lage insgesamt weiter beobachten.
Große Hoffnungen setzen viele jetzt auf das Wetter, dass die neue Woche Abkühlung und auch den ersehnten Regen bringt.
Sie repräsentieren nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung. Die 11 Staaten, die zur sogenannten BRICS-Gruppe gehören. Neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören inzwischen auch Ägypten, Äthiopien, Indonesien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu. Und bei allen unterschiedlichen Interessen, die diese Staaten vertreten, so sind sie sich doch darin einig, dass ihre Bevölkerung mehr Gewicht und Mitsprache erhalten sollte und dass die Geschicke der Welt eben nicht allein von den USA und Europa bestimmt werden sollten. Seit heute sprechen die Vertreter der BRICS-Staaten in Rio de Janeiro darüber, wie sie ihre Zusammenarbeit verbessern könnten. Kai Laufen berichtet.
Nach tagelangem Regen zeigt sich Rio de Janeiro pünktlich zum Gipfelauftakt wieder unter einem wolkenfreien Himmel. Und nur das strahlende Lächeln von Staatspräsident Lula da Silva macht der Sonne an diesem Sonntagmorgen Konkurrenz. Einzeln begrüßte der 79-Jährige seine Gäste, darunter Indiens Premierminister Modi, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und Indiens Präsident Prabowo Subianto, dem neuen Mitglied, das dem Bündnis weitere 280 Millionen Einwohner zuführt. Die 11 BRICS-Staaten vertreten nunmehr knapp die Hälfte der Weltbevölkerung, wobei das größte Land, China, diesmal nicht erstklassig auf dem Gipfel vertreten ist. Staatspräsident Xi Jinping hatte seine Teilnahme vergangene Woche abgesagt. Russlands Präsident Putin wird online zugeschaltet, da er in Brasilien die Vollstreckung eines internationalen Haftbefehls gegen ihn fürchten müsste. Es ist ein Gipfeltreffen in unruhigen geopolitischen Zeiten, die der brasilianische Historiker und Politologe Sergio Veloso als Zeichen eines epochalen Umbruchs deutet. Deutschland, Frankreich und England haben nicht mehr die gleichen Möglichkeiten, die gleiche Macht und die gleiche Bedeutung in internationalen Angelegenheiten, wie sie es in den letzten 500 Jahren hatten. Das ist das Neue im 21. Jahrhundert. Das ist das Ergebnis von Chinas Machtzuwachs. Veloso forscht zu den Themen Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit in den BRICS-Staaten, Schwerpunktthemen der diesjährigen BRICS-Präsidentschaft seines Heimatlandes. Anders als etwa Russland oder auch das neue BRICS-Mitglied Iran, suche Brasilien keine Konfrontation mit den bisherigen Machtzentren USA und Europa. Es ist nicht so, dass der Westen für Brasilien nicht mehr wichtig sei. Natürlich ist er das. Brasilien ist der stärkste Befürworter des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur. Aber die Welt hat mittlerweile erkannt, dass Europa nur eine Region neben anderen auf dem Globus ist. Es ist nicht mehr das Zentrum der Welt.
In Rio de Janeiro hat der BRICS-Gipfel begonnen. In Texas suchen Rettungskräfte weiter nach den möglichen Opfern der Flutkatastrophe vom Freitag. Die heftigen Überschwemmungen hatten viele Menschen in der Region Kerr County überrascht. Inzwischen sind mindestens 51 Tote geborgen worden. Mehr dazu von Nina Barth aus Washington.
Die Zahl der Toten in den von den Überflutungen betroffenen Gebieten steigt weiter. Inzwischen werden auch Todesopfer aus anderen Regionen als dem besonders betroffenen Gebiet Kerr County gemeldet. In Kerr County liegt das Sommercamp, aus dem immer noch fast 30 Kinder vermisst werden. Die Behörden erklärten, sie könnten nicht abschätzen, wie viele Menschen insgesamt vermisst werden. Zum Unabhängigkeitstag am Freitag waren viele Besucher für ein verlängertes Wochenende zum Campen in die Region gekommen. Wie viele, ist unklar. Nach offiziellen Angaben wurden hunderte Menschen unverletzt gerettet. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat für heute einen Tag des Gebetes in Texas ausgerufen. Gestern hatte er das Sommercamp mit den vermissten Mädchen besucht. Auf X schrieb er danach, das Sommercamp sei auf eine Weise verwüstet worden, wie er es bei keiner Naturkatastrophe erlebt habe. Für heute ist für die Region weiterer Regen vorhergesagt.
NDR Info. Sport.
Und da bleiben wir sozusagen beim Thema Regen in Wimbledon. Vorher aber schauen wir auf den heutigen Tag bei der Tour de France. Michael Augustin fasst die Etappe zusammen.
Ja, die zweite Etappe, und die hat der Niederländer Mathieu van der Poel gewonnen. 209 Kilometer nach Boulogne-sur-Mer am Ärmelkanal. Steffen Gahr.
Ein mutiger Lipowitz und ein kraftvoller van der Poel in Boulogne-sur-Mer. Gut 2 Kilometer vor dem Ziel attackierte Lipowitz. Der junge Schwabe raste vor den Topstars Richtung Ziel. Er wurde zwar noch abgefangen, aber das war richtig stark vom deutschen Nachwuchsfahrer. Mathieu van der Poel holte den Sieg im Bergaufsprint gegen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Und der Niederländer van der Poel ist auch der neue Mann im gelben Trikot. Die Topfavoriten auf Gelb lieferten sich im welligen Finale ein hartes Rennen. Vingegaard versuchte mehrfach Pogacar zu ärgern, am Ende vergeblich. Aber es war ein Vorgeschmack auf die kommenden 3 Wochen. Der große Sieger des Tages heißt van der Poel, aber auch Lipowitz und das deutsche Red Bull Team können die Etappe als Erfolg verbuchen.
Regen, immer wieder Regen. Tennisspielerin Laura Siegemund musste in Wimbledon geduldig sein und diese Geduld hat sich am Ende ausgezahlt. Siegemund hat nämlich das Viertelfinale erreicht und damit ihren Superlauf in London fortgesetzt und das mit 37 Jahren. Das Ganze nach einem Zweisatzsieg gegen Solana Sierra aus Argentinien mit Blitz und Donner und eben Regen. Beobachtet von unserem Reporter Matthias Kammern. Ja, wie hat Siegemund in diesem Chaos die Ruhe bewahrt?
Ach, ich glaube, so schlimm war das für sie gar nicht, denn die erste Regenunterbrechung war direkt nach 2 Punkten. Dann ging sie nochmal 30 Minuten raus, dann kam sie zurück und dann hatte sie den ersten Satz gewonnen mit 6:3, führte gleich mit 1:0 im zweiten. Dann gab es die zweite Regenunterbrechung, 50 Minuten hat das gedauert. Sie war aber zu dem Zeitpunkt schon so in einem guten Fluss, dass ihr das eigentlich nichts ausgemacht hat. Sie kam zurück, war dann die eindeutig bessere Spielerin und hat das dann bis zum Ende durchgezogen. Steht damit im Viertelfinale zum ersten Mal in ihrem Leben und spielt da gegen die Nummer 1 der Weltrangliste. Was will man mehr? Dann vermutlich erstmals auch auf dem Center Court gegen Arina Sabalenka. Das wird eine andere Hausnummer, aber sie hat nichts zu verlieren und das könnte der Schlüssel sein.
Wir bleiben in England, aber wechseln die Sportart, Thema Formel 1. Lando Norris hat den großen Preis von Großbritannien gewonnen. Ganz weit vorne dabei in Silverstone war am Ende auch der einzige deutsche Pilot. Mehr dazu von Achim Scheu.
Nach 239 Rennen in der Königsklasse des Motorsports hat Nico Hülkenberg es erstmals aufs Podium geschafft. Platz 3 für den derzeit einzigen Deutschen in der Formel 1. Der 37-Jährige konnte in seinem Sauber das chaotische Wetter nutzen. Das spielte vor allem in der ersten Rennhälfte die Hauptrolle beim großen Preis von England. Sonne, zwischenzeitlich heftiger Regen mit Safety-Car-Phasen aus Sicherheitsgründen und vielen Boxenstops. Etwa nach der Hälfte der 52 Runden wurde es trockener und dann sortierte sich das Feld neu. Von den Topfahrern konnte Max Verstappen das Tempo nicht mitgehen, im Regen zu langsam, am Ende Platz 5. Der Sieger des Grand Prix in England aber heißt Lando Norris im McLaren. Sieg im Heimrennen für den Briten vor Teamkollege Oscar Piastri, der in der WM-Gesamtwertung weiterführt.
Zum Fußball, und da überschattet die schwere Verletzung von Jamal Musiala die Club-WM in den USA. Wie der FC Bayern nun bestätigt hat, hat sich der Nationalspieler das linke Wadenbein gebrochen. Damit ist klar, dass Musiala mehrere Monate ausfallen wird. Er war beim Viertelfinale aus gegen Paris Saint-Germain mit dem gegnerischen Torhüter zusammengeprallt. Beim CHIO in Aachen hatten die deutschen Springreiter in den vergangenen Jahren ein Abo auf den Sieg. Heute hat ein Schweizer den großen Preis gewonnen. Mehr dazu von Jan Wochner.
Die Entscheidung beim großen Preis von Aachen Sachen hochspannend und dramatisch. 11 Reiterinnen und Reiter hatten sich durch 2 fehlerfreie Umläufe für das Stechen vor mehr als 40.000 begeisterten Zuschauern im Aachener Regen qualifiziert. Darunter auch 4 deutsche Starter. Doch weder Sophie Hinners noch Richard Vogel, dazu auch nicht Gerrit Nieberg und Olympiasieger Christian Kukuk, konnten im Stechen fehlerfrei bleiben. Anders als der strahlende Sieger. Martin Fuchs aus der Schweiz flog auf Leonie Jay durch den Parcours und sicherte sich Platz 1 und das üppige Preisgeld in Höhe von 500.000 Euro.
Historischer Tag auf der Hamburger Galopprennbahn. Zum ersten Mal hat eine Frau das deutsche Derby gewonnen, und zwar Nina Baltromey. Ein Tag vor ihrem 27. Geburtstag hat sie im Sattel von Hochkönig das Rennen um das begehrte blaue Band für sich entschieden. Ihre Siegprämie 390.000 Euro. Und den Triathlon-Klassiker in Rot, den hat die Favoritin gewonnen, Laura Philipp, mit großem Vorsprung. Bei den Männern gewann der Franzose Sam Lelo vor den beiden Deutschen Jonas Schomburg und Jan Stratmann.
Soweit der Sport mit Michael Augustin. Vielen Dank.